HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Leben ist immer lebensgefährlich, sagt ein geflügeltes Wort. Und Sicherheit ist eine Frage der persönlichen Wahrnehmung. Sicherheitsrisiko Nummer 1, was der Mensch riskiert, wovor er Angst hat und wie er Risiken einschätzt. Darum geht es in Folge 2 des Funkkollegs Sicherheit. Autorin ist Petra Boberg.
Manchmal sieht man schon, ja, dass die Leute halt nicht mit voller Freude einsteigen und dann macht man sich halt schon Gedanken, woran es liegt. Und wenn man aber dann so ein bisschen schon, ja, eigentlich die Angst auch sieht, dann gehen alle Alarmglocken an und dann frage ich auch schon nach.
Michael Klemann, seit 14 Jahren Chefflugbegleiter bei der Lufthansa.
Herzlich willkommen bei flugangst.de. Mein Name ist Friedrich Kleiber, ich bin Flugkapitän bei der Deutschen Lufthansa auf Airbus A380.
Mein Name ist Karin Bonner, ich bin Diplompsychologin und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen leite ich seit vielen Jahren die Seminare für entspanntes Fliegen.
Ich habe Flugangst, aber ich habe mich im Flugzeug am Sitz festgehalten.
Matthias Schweighöfer, deutscher Schauspieler, Produzent, Sänger.
Ich habe, glaube ich, wirklich, während alle geschlafen haben, weil der Flug geht über die Nacht, habe ich 11 Stunden einfach nur auf dieses Navi geguckt und habe halt geguckt, wie beim Auto, wann wir endlich ankommen.
Matthias Schweighöfer, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, hat Flugangst. Sie sei wohl eine Manifestation seiner eigenen Zweifel, Ängste und Unsicherheiten. Matthias Schweighöfer weiß, dass kein Verkehrsmittel sicherer ist als das Flugzeug. Und dennoch, das Unbehagen, das Herzklopfen, das gefühlte Risiko bleiben. Wie übrigens bei vielen. Jeder 6. Deutsche hat panische Angst vorm Fliegen und steigt lieber ins Auto. Wobei statistisch gesehen die Autofahrt von zu Hause zum Flughafen gefährlicher ist als der Flug selbst. Ein für uns Menschen typisches Verhalten, sagt der Berliner Psychologieprofessor Gerd Gigerenzer. Er leitet das Harding-Zentrum für Risikokompetenz in Berlin, eine Einrichtung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Bei der Flugangst klaffen gefühltes und tatsächliches Risiko weit auseinander. Es sind nicht die Fakten, die uns Angst machen, sondern die Katastrophen im Kopf.
Ich nenne das die Angst vor Schockrisiken. Also vor Situationen, in denen viele Menschen zu einem Zeitpunkt ums Leben kommen. Wie zum Beispiel beim Flugzeugabsturz oder bei 9/11, das heißt am 11. September 2001, bei dem Anschlag. Und es ist leicht in uns, Angst auszulösen vor Situationen, wo wir sozial sterben, also mit vielen anderen zusammen. Aber es ist sehr schwer, in uns Angst auszulösen, wenn genauso viele oder mehr Menschen ums Leben kommen, aber verteilt übers Jahr, wie bei Autofahren, Motorradfahren oder Zigarettenrauchen. Also das ist so ein psychologisches Gesetz.
Die Ängste vor Katastrophen, bei denen gleichzeitig viele Menschen betroffen sind, fasst der Berliner Psychologe Gigerenzer zusammen als Angst vor Schockrisiken. Der Stuttgarter Risikoforscher Professor Ortwin Renn spricht von wahrgenommenen Schrecklichkeiten. Menschen können in solchen Situationen nicht mehr reagieren, fühlen sich ausgeliefert, handlungsunfähig. Irrationale Ängste werden ausgelöst, auch wenn der massenhafte Tod anderer für mich weit weg ist. Ein anderes Beispiel. Während einer Safari kommt ein Löwe auf mich zugerannt. Das Risiko wie auch die Angst sind real. Er kann mich töten, ich aber könnte flüchten oder ich könnte kämpfen. Beim Fliegen ist das anders. Flugangst ist eine Angst vor etwas Unklarem, dem Unbekannten und ich kann nichts tun. Es ist Kopfkino.
Also ich habe mir nach dem 11. September 2001 die Verkehrsstatistiken angeschaut. Also was haben die Amerikaner getan? Wir wissen, dass viele nicht mehr geflogen sind. Sind sie nun zu Hause geblieben oder sind sie ins Auto gestiegen? Ich habe gefunden, dass die gefahrenen Meilen bis zu 5% in den 12 Monaten nachher gestiegen sind. Und vor allen Dingen dort, wo man lange Strecken fährt, auf den sogenannten Interstate Highways. Und in dieser Zeit sind geschätzt 1600 Menschen auf der Straße ums Leben gekommen bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden. Also 1600 mehr als normal. Und nach den 12 Monaten ging alles wieder auf das Normale zurück. Und das war, als man die Bilder nicht mehr gezeigt hat.
Risikoempfinden ist individuell und sehr subjektiv.
Der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer erforscht, wie sich Menschen in Risikosituationen verhalten. Falsche Risikoeinschätzung führt dazu, dass wir uns häufig selbst Gefahren aussetzen oder selbst zum Sicherheitsrisiko werden. Gerd Gigerenzer hat dafür viele Beispiele gesammelt.
Nehmen wir mal der Umgang mit unserer Gesundheit. Wenn Sie rauchen lebenslang, dann stellen Sie ein Sicherheitsrisiko für sich selbst dar. Und auch für die Ihnen am Herzen liegen, denn durch Passivrauchen schätzt man, dass auch etwa 3000 Menschen in Deutschland frühzeitig sterben.
Das gefühlte und das tatsächliche Risiko. Nicht die Fakten sind es, die uns Angst machen, sondern die Katastrophen im Kopf. Aber was ist Risiko? Wie wird Risiko überhaupt definiert? Schließlich lauern doch überall Gefahren. Da ist die berühmte Bananenschale, auf der ich ausrutschen könnte. Hätten Sie gedacht, dass durch einen Sturz jedes Jahr rund 8000 Deutsche sterben? Nur die wenigsten haben Angst davor. Oder warum fürchten viele die Atomenergie, obwohl Statistiken zeigen, dass Unfälle extrem unwahrscheinlich sind?
Risiko ist der Umstand, dass etwas gefährliche oder negative Auswirkungen haben kann.
Jeder Mensch betreibt tagtäglich sein ganz persönliches Risikomanagement. Wir lernen das von klein auf, sagt der Berliner Psychologieprofessor Gerd Gigerenzer. Als Leiter des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Berlin erforscht er Risikoempfinden. Das sei sehr subjektiv, kulturell geprägt und wandelbar.
Die meisten Menschen fürchten sich ja vor den Dingen, womit sie selber nie wirklich negative Erfahrungen gemacht haben. Man lernt, wovor man sich fürchtet. Viele Menschen fürchten sich genau vor den Dingen, vor denen sich ihre Peer Group, ihre Eltern, ihre Familie fürchtet. Und das erklärt auch solche Unterschiede, etwa zwischen Deutschen und Amerikanern. Viele Deutsche fürchten zum Beispiel Dinge, die die Amerikaner überhaupt nicht fürchten, nämlich genetisch modifizierten Mais, der, glaubt man nun, krebserzeugend ist. Und dann gibt es Situationen, wo sich ein Amerikaner fragt, ja, wie kann nur ein Deutscher, der noch rauchend über Krebsgefahren philosophiert, nicht vor Zigarettenangst haben statt vor genetisch modifizierten Mais. Und so erlebt man, wenn man in den Kulturen lebt, diese Unterschiede der Menschen, die gar kein Verständnis oft haben für das, wovor sich der andere fürchtet.
Dass die Mehrheit der Deutschen alltägliche Risiken falsch einschätzt, belegt eine repräsentative MNET-Umfrage aus dem Jahr 2015. Überschätzt werden Terroranschläge, Gewaltverbrechen oder Flugzeugabstürze. Unterschätzt werden zu wenig Bewegung, ungesunde Ernährung oder das Rauchen. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach beschreibt die Ängste der Deutschen. Ganz oben auf der Liste steht die Angst, Opfer eines Verbrechens oder eines Terroranschlags zu werden. Schaut man auf die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, zeigen die Zahlen allerdings eine andere Wirklichkeit. Zwischen 2006 und 2014 ging die Zahl der registrierten Delikte zurück, um über 200.000.
Ich hätte Angst, krank zu werden, eine Krankheit zu bekommen, die ich zu spät bemerke. Oder wenn meinen Kindern was passiert, wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Vor sowas hätte ich Angst.
Vor der unsicheren Zeiten, Kriege und so weiter.
Vor Spinnen, Höhenangst, wenn ich hier irgendwo stehe.
Na gut, hier die allgemeine Sicherheitslage, die es so weltweit halt auch gibt.
Kann auch die Treppe runterfallen, mir das Genick brechen. Also es kann ja jeden Tag was passieren.
Am Meer. Ich habe eigentlich Angst, wenn ich am Meer bin. Manchmal mit den Tieren ist es schwer.
Kann man Risiko überhaupt messen?
Subjektiv gesehen fühlen wir uns in vielen Situationen unsicher. Objektiv gesehen sind wir es nicht. Fachleute verwenden hier tatsächlich eine Formel. Risiko ist gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß. Doch dieses stark technologisch geprägte Risikoverständnis überzeugt uns kaum, sagt die Berliner Politikwissenschaftlerin Juliana Raub. Sie erforscht Krisenkommunikation an der Freien Universität Berlin.
Für die meisten Menschen sind diese Formeln wenig greifbar. Und der Hinweis, beispielsweise ein Reaktorunfall könne eigentlich jederzeit eintreffen und eine große Zahl von Menschen treffen, verursacht eben genau dieses Gefühl der Unsicherheit und der Ohnmacht.
Risiko versus Sicherheit.
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt.
Mit ihrem Song war die Band Silbermond monatelang in den Charts. Offenbar konnten sich viele Deutsche mit diesem Wunsch nach Sicherheit identifizieren. Nicht verwunderlich, denn Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow erforschte in den 1940er Jahren das Leben von erfolgreichen, gesunden und glücklichen Menschen. Dabei entdeckte er, dass man die menschlichen Bedürfnisse nach einer bestimmten Rangordnung einteilen kann. Alle Bedürfnisse bilden die Schichten einer Pyramide. Und Mensch strebt danach, die nächsthöhere Stufe zu erreichen. Das wichtigste menschliche Bedürfnis ist die Existenzsicherung. Sie bildet damit die unterste Stufe der Pyramide. Unmittelbar danach kommt das Bedürfnis nach Sicherheit, also nach Stabilität und Freiheit vor Angst. Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2015 zeigt, Deutsche haben ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit, scheuen das Risiko. Die zentrale Quelle für das Sicherheitsgefühl der Bürger ist laut dieser Studie der Sozialstaat. Er gilt als Garant einer materiellen Absicherung, gerade in kritischen Lebenslagen wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Ein Zitat aus der Studie:
Gebeten, die Sicherheiten zu benennen, die persönlich am wichtigsten sind, nennen 80% eine gute Absicherung im Krankheitsfall, 76% eine gute Absicherung für das Alter, weitere 69% nennen den Fall der Pflegebedürftigkeit. Auch die Garantie von innerer Sicherheit in all ihren Facetten ist der Mehrheit außerordentlich wichtig, wie auch Rechtssicherheit, die Sicherheit von Arbeitsplätzen und der beruflichen Zukunft der eigenen Kinder sowie die Sicherheit vor Datenmissbrauch. Das Sicherheitsbedürfnis der Bürger ist umfassend und der Staat spielt als Garant von Sicherheit eine entscheidende Rolle in diesen Vorstellungen.
Die Risikoaversion der Deutschen hat in den letzten Jahrzehnten übrigens zugenommen. Äußerten sich 1993 nur 43% der Befragten zu dem Begriff Risiko negativ, so waren es 2015 insgesamt 60%. Der Sicherheitswunsch bestimmt also zunehmend unser Leben. Davon profitieren übrigens Versicherungsgesellschaften, denn die Deutschen versuchen, möglichst viele Risiken abzusichern.
Risikolebensversicherung.
Feuerversicherung.
Wohnversicherung. Hochwasserversicherung.
Diebstahlversicherung.
Arbeitslosenversicherung. Reiserücktrittskostenversicherung.
Wissenschaftler wie der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer betonen jedoch, 100%ige Sicherheit gibt es nicht und wird es nie geben.
Es gibt keine Sicherheit und es gibt kein Nullrisiko. Dennoch streben viele Menschen nach solchen Sicherheiten, die es nicht gibt.
Sicherheit durch technischen Fortschritt.
Der Megatrend in der Automobilindustrie ist das Thema autonomes Fahren. Selbstfahrende Autos können den Straßenverkehr sicherer machen, sagen die Automobilhersteller. Denn menschliches Fehlverhalten sei für mehr als 90% der Unfälle verantwortlich. Autonomes Fahren als sichere Zukunftstechnologie, daran glaubt übrigens jeder zweite Mann und jede vierte Frau in Deutschland.
Autonomes Fahren. So ein Leben in der Stadt kann ganz schön stressig sein. Das System übernimmt das Anfahren, Beschleunigen, Bremsen und Stoppen bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Kurz gesagt, die perfekte Technologie für entspanntes und stressfreies Fahren.
Durch den Einsatz autonomer Fahrerassistenten gäbe es weniger Unfälle. Ein milliardenschweres Marktpotenzial treibt die Konzerne voran, aber auch der Sicherheitsaspekt. Die Idee zur Umsetzung des autonomen Fahrens kommt aus dem Silicon Valley, vom amerikanischen Internetriesen Google. Das Google-Auto ist ein kleiner, runder, grau-weißer Kasten, der aussieht wie eine Gondel mit Gesicht. Seit Jahren forscht Google an der Technik. 2012 erhielt die Firma in den USA die Zulassung für den Test auf öffentlichen Straßen. Für Entwickler Chris Urmson zählt vor allem der Sicherheitsaspekt.
First and foremost, it's about safety.
Es geht zuallererst um Sicherheit. Jedes Jahr sterben in den USA 38.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Zum Vergleich, das wäre so, als würde 5 Tage pro Woche eine vollbesetzte Boeing 737 abstürzen. Das würden wir im Flugverkehr unter keinen Umständen hinnehmen. Warum tun wir es aber im Straßenverkehr?
Doch auch das Google-Auto ist nicht unfallfrei unterwegs. Mittlerweile fahren 73 selbstfahrende Autos zu Testzwecken auf den Straßen Kaliforniens. Bislang gab es 17 Unfälle, meist verschuldet durch andere Verkehrsteilnehmer. Ende Mai 2016 gab es den ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in den USA. Allerdings nicht mit einem Google-Auto, sondern mit einem Fahrzeug des Konkurrenten Tesla. Nach Angaben des Herstellers hatte das Autopilotsystem einen querenden Lastwagen wegen der Lichtverhältnisse nicht erkannt. Bei dem Zusammenstoß kam der Insasse im Selbstfahrerauto ums Leben. Auch in Deutschland sind schon Testautos unterwegs, in denen die Fahrer die Hände nicht mehr am Lenkrad haben. Zumindest teilweise. Menschliche Fehler sollen durch Roboterautos auch auf deutschen Straßen in Zukunft weniger werden. Doch es gibt noch viele offene Fragen, beispielsweise die der Haftung. Die Gesetzeslage ist unklar und auch der Datenschutz dieser Autos wirft Fragen auf. Hier muss von Seiten der Automobilhersteller noch viel kommuniziert werden, meint die Berliner Kommunikationswissenschaftlerin Juliana Raub. Sie erinnert an eine Konstante in der Risikoforschung, die für alle Menschen weltweit gilt, über alle Kulturen, alle Länder hinweg.
Ich schätze eine Situation als weniger riskant ein, wenn ich das Gefühl habe, ich kann sie selbst steuern, ich kann sie beherrschen. Ich schätze eine Situation als gefährlicher ein, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ausgeliefert.
Menschen vertrauen auf Technik. Doch trotzdem passieren Fehler. Das blendet der Mensch gerne aus. Psychologen erklären das so: Jeder Mensch bedient sich unterschiedlichster Heuristiken. Das sind mentale Strategien, Faustregeln, die uns helfen, mit unserem Wissen in begrenzter Zeit Entscheidungen zu treffen. Wir verwenden sie häufig unbewusst und automatisch, sagt der Würzburger Psychologe Frederik Naujoks vom Interdisziplinären Zentrum für Verkehrswissenschaften. Er hat sich auf Fahrerassistenzsysteme spezialisiert.
Das ist so, dass wir als Menschen oft von Maschinen fehlerfreies oder eben auch vorhersagbares Verhalten erwarten. Und diese Erwartung des fehlerfreien Arbeitens kann dazu führen, dass wir eben Maschinen sehr stark vertrauen, auch diese in unangebrachter Weise quasi nicht überwachen bei Tätigkeiten. Und durch dieses Übervertrauen, das dann teilweise auch zu Unfällen kommen kann.
Frederik Naujoks koordiniert eines der größten deutschen Forschungsprojekte zum Thema automatisiertes Fahren. Nach Meinung des Würzburger Wissenschaftlers entsteht vor allem im Bereich der Automatisierung häufig ein vermeintliches Gefühl der Sicherheit. Denn der Mensch steht außerhalb, hat nur noch eine Überwachungstätigkeit. Er muss aber übernehmen, wenn die Maschine ausfällt. Schwierig, sagt der Psychologe. Immer mehr Tätigkeiten werden heute Maschinen überlassen. Das Internet der Dinge treibt diese Entwicklung in der vierten industriellen Revolution voran. Ein Fehler, wie der amerikanische Autor und Wirtschaftsjournalist Nicholas Carr in seinem Buch Abgehängt beschreibt. Er ist der Meinung, dass die zunehmende Automatisierung uns Menschen ein falsches Gefühl von Sicherheit gibt.
Wir vertrauen so sehr darauf, dass die Maschine fehlerfrei funktioniert und jede Herausforderung meistert, dass wir unsere Aufmerksamkeit abschweifen lassen. Bei einem klassischen Fall war der 1500-Betten-Ozeandampfer Royal Majesty im Frühjahr 1995 auf dem letzten Teil einer einwöchigen Kreuzfahrt von den Bermudas nach Boston unterwegs. Nach einer Stunde auf See löste sich ein Kabel von der GPS-Antenne und das Navigationssystem verlor die Orientierung. Es lieferte weiterhin Daten, aber die waren falsch. Mehr als 30 Stunden lang folgte das Schiff einem falschen Kurs. Der Kapitän und die Besatzung erkannten das Problem nicht, obwohl es deutliche Anzeichen für einen Systemfehler gab.
Mut zum Risiko braucht offene Kommunikation.
Doch warum haben Menschen eigentlich so große Probleme, Risiken richtig einzuschätzen? Die Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin Juliana Raub meint, unsere Wahrnehmung solcher Gefahren werde stark davon beeinflusst, wie sie kommuniziert werden. Risikoempfinden wird häufig auch durch die Medien beeinflusst. Only bad news are good news, lautet das Mantra vieler Medien. Risiken würden uns meist deshalb bedrohlich erscheinen, weil wir ihre Häufigkeit falsch interpretieren. Der Berliner Psychologe Professor Gigerenzer nennt das statistischen Analphabetismus. Informationen sind immer schneller bei uns oder von überall abrufbar. Unsere Kommunikation ist sehr komplex geworden. Das macht es übrigens auch für Führungskräfte zunehmend schwerer, Entscheidungen zu treffen. Sie tun dies häufig in Situationen der Unsicherheit. Informationen können schon nach kurzer Zeit, zum Beispiel einigen Wochen, keine Aussagekraft mehr haben, weil die Rahmenbedingungen immer schneller wechseln. Aber Entscheidungen stehen. Das setzt Menschen enorm unter Druck. Dafür gibt es sogar eine Bezeichnung, VUCA. VUCA setzt sich zusammen aus folgenden Begriffen:
Volatility,
Unberechenbarkeit,
Uncertainty,
Ungewissheit,
Complexity,
Komplexität,
Ambiguity,
Ambivalenz.
Die Bank hat gesagt, lass uns da Risiko abbauen und dann lösen wir bestimmte Geschäfte ab und verkaufen die an jemand anders, der dieses Risiko vielleicht besser bewältigen kann. Und dann stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem Aktenschrank, machen den Aktenschrank auf und dann stehen da 5000 Aktenordner drin. Und dann müssen Sie sich eine Klarheit darüber verschaffen, was in diesen Aktenordnern drin steht. Jeder von den Aktenordnern hat 300 Seiten. Das heißt, es ist Menschen möglich, überhaupt nicht zu bewältigen, diese ganzen Sachen zu lesen, zu bewerten und dann eine erwachsene Entscheidung zu treffen darüber, die auf Wissen basiert.
Rainer Voss zählte zu den Top-Investmentbankern in Deutschland. Doch er ist ausgestiegen. Seinen Alltag als Investmentbanker schilderte er 2013 in der vielfach preisgekrönten Dokumentation Master of the Universe mit einer aufsehenerregenden Innensicht auf die Finanzbranche. Rainer Voss arbeitete für die Dresdner und später für die Deutsche Bank, jonglierte per Mausklick mit Millionen. Seine Spezialität war das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, über die sich Staaten oder Unternehmen am Kapitalmarkt Geld besorgen.
Zunächst denke ich mal, dass in dem Beruf, den ich hatte, angelegt ist, dass man sehr schnell und unter Druck entscheiden muss. Zweitens geht es um sehr, sehr viel Geld und eine Entscheidung, die eine Stunde oder eine Minute zu spät oder zu früh gefällt wird, kann halt Hunderttausende von Euro kosten. Ich habe mich immer auf mein Gefühl verlassen, beziehungsweise habe ich kein Problem damit gehabt, Dinge zu delegieren oder Leute mit reinzuziehen, von denen ich glaube, dass sie es besser können als ich.
Entscheidungen musste Rainer Voss oft in Sekundenschnelle treffen. Meist tat er dies, wie man sagt, aus dem Bauch heraus, beziehungsweise heuristisch. Und beschreibt damit, was in den Führungsetagen großer Unternehmen gängige Praxis ist. Das bestätigt auch die Kommunikationsprofessorin Juliana Raub, die an der Freien Universität Berlin im Fachbereich Politik lehrt.
Wir Menschen und auch Führungskräfte sind ja mit einer Vielzahl von Informationen heute versorgt. Und um dann aus diesen Informationen auszuwählen, nutzen wir alle so Heuristiken. Wir kategorisieren die Informationen. Und da ist dann eben die entscheidende Frage, wie gut gelingt es uns, mit dieser Fülle von Informationen umzugehen?
Eine schwierige Frage. Denn es geht nicht nur um die Fülle von Informationen und den richtigen Umgang damit. Entscheidend ist auch, wie sehr Menschen und vor allem Führungskräfte die Auswirkungen ihrer Entscheidungen abschätzen können. Wir alle leben zunehmend in einer VUCA-Welt mit unberechenbaren, komplexen oder ungewissen Situationen. Kein Grund zu verzweifeln, meinen die Wissenschaftler. Der Mut zum Risiko hat uns schließlich zum Homo sapiens gemacht.
Menschen setzen sich dann Risiken freiwillig aus, wenn sie das Gefühl haben, sie bekommen dafür etwas. Und letztlich die Menschheitsgeschichte besteht ja auch darin, dass Menschen immer wieder Risiken eingegangen sind, weil sie was verändern wollten, weil sie was Neues versuchen wollten. Das ist auch immer risikobehaftet. Risiko hat ja damit zu tun, dass ich eben die Folgen nicht genau weiß. Insofern erklärt sich das auch daraus, dass Menschen eben, um voranzukommen, Risiken eingehen. Es ist immer eine Abwägung zwischen Sicherheit und Risiko.
Auf der Suche nach Sicherheit könnten wir es also mit dem deutschen Schriftsteller und Kabarettisten Joachim Ringelnatz halten.
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Sicherheitsrisiko Nummer 1, der Mensch selbst. Das war die zweite Folge des hr-info-Funkkollegs Sicherheit von Petra Boberg. Diese und die vorangegangene Sendung finden Sie zum Nachhören auf funkkolleg-sicherheit.de. Dort gibt es auch viele Zusatzinformationen, unter anderem zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, dem 24. November, 18 Uhr, im historischen Maschinenhaus der TU Darmstadt mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt und weiteren spannenden Gästen.